Ja, dann von mir auch nochmal. Hier habe ich alle begrüßt, ab ins Online-Meeting. Einen gesegneten Sonntagvormittag. Ich möchte euch bitten, mit mir wieder das Markus-Evangelium aufzuschlagen im 6. Kapitel, in dem wir heute mit der Betrachtung fortfahren. Und ohne lange Einführungsworte möchte ich den Text mal vorlesen. Wir befinden uns in Markus Kapitel 6 und ich möchte mit euch die Verse 45 bis 52 behandeln. Also nicht ganz bis zum Ende des Kapitels. Die restlichen Verse würde ich im Zusammenhang mit dem nächsten Abschnitt betrachten. Genau, ich lese Markus 6, die Verse 45 bis 52. Und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen, und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen auf dem See gehend, und er wollte bei ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst, und schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Und sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff, und der Wind legte sich. Und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich. Denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Das ist der Abschnitt, den ich heute mit euch betrachten möchte. Es ist wieder mal ein Wunder, wie so oft in den letzten Kapiteln. Und es ist auch wieder mal ein Wunder, dass nur die Jünger mitbekommen. Ja, also davor die Speisung der 5000, das hat wieder Eindruck auf viele Menschen gemacht. Hier haben wir wieder ein Wunder, dass nur die 12 Jünger und Jesus mitbekommen. Das hatten wir häufiger. Denkt an die Sturmstillung, die wir schon hatten, wo sie auch allein auf dem See waren. Und zum Beispiel auch die Heilung des besessenen Gadarener, das haben zumindest ja, so direkt auch nur die Jünger gesehen und darüber hinaus eben die Menschen aus Gadara mitbekommen. Ja, und das liegt eben daran, dass gerade in dieser Zeit der Herr die Jünger immer wieder in Prüfungssituationen führen will. Ja? Das sehen wir auch hier. Er führt sie in eine Situation, die die Jünger herausfordert. Und zwar soll in diesen Prüfungen gerade in dieser Zeit in der Regel immer das eine Thema abgefragt werden. Ja, diese ganze Situation stellen immer erstmal die Frage an sie, oder vor allem diese und die Sturmstillung: Was traut ihr Jesus zu? Das ist seine Frage. Und dahinter stecken die Fragen: Was glaubt ihr, wer ich bin? Und wie sehr vertraut ihr mir? Ja. Also das Thema Vertrauen ist zum einen das, ja, wer ist Jesus eigentlich, und zum anderen das Vertrauen auf Jesus. Und wir sehen eben gerade in diesen Geschichten und aber auch weiter in der Schrift, der Herr hat einen starken Eifer dafür, dass seine Jünger, ja, die Gläubigen, ihm auch vertrauen. Und unter anderem, ja, werden wir das eben hier lernen. Nur eine Stelle dazu aus Jeremia 17, die ihr nicht aufschlagen braucht. Aus Jeremia 17, dort heißt es: Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Jeremia 17, Vers 7. Also immer wieder Vertrauen auf den Herrn. Und weil eben der Herr Eifer dafür hat, dass seine Jünger ihm vertrauen, führt er sie, die Jünger damals, aber auch heute, immer wieder in Situationen, in denen sie gefordert sind zu vertrauen. Und ja, zum einen soll das natürlich das vorhandene Vertrauen ans Licht bringen und natürlich auch das Vertrauen für die Zukunft stärken. Und so ist es auch bei dieser Situation, die wir heute betrachten werden. Und wir wollen gemeinsam die Jünger in dieser und ihre Prüfungssituation anschauen. Wir werden zuerst mal sehen die Auswahl der Prüfung, dann die Schwierigkeiten der Prüfung, dann das Versagen in der Prüfung und zuletzt das Bestehen der Prüfung oder Grundlage, um die Prüfung zu bestehen. Genau, und das sind so die Gedanken, mit denen wir heute durch diesen Abschnitt durchgehen werden. Vielleicht zuerst nochmal zur Einordnung, dass alle wirklich angekommen sind in dieser Geschichte. Es ist ja direkt der Anschluss an die Speisung der 5000. Ja? Also noch gerade vor kurzem hatte Jesus aus 2 Fischen und 5 Broten tausende Menschen zu essen gegeben. Und die Jünger waren gerade erst damit fertig geworden, die Reste davon einzusammeln. Das heißt, der 12 Körbe waren noch nachher voll. Aber direkt im Anschluss lesen wir jetzt, und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Also sie waren gerade erst fertig und auf einmal nötigt der Herr sie zu gehen. Ja, und man fragt sich natürlich, warum. Und das werden sich die Jünger auch gefragt haben, denn das heißt ja, er nötigte sie. Ja, also es war... Es war eine gewisse Dringlichkeit, ein gewisser Druck nötig, dass sie auch gemacht haben, was Jesus hier zu ihnen gesagt haben. Sie konnten das scheinbar zum einen irgendwie nicht verstehen und zum anderen wollten sie das scheinbar auch nicht so wirklich. Er musste sie nötigen. Und natürlich fragen wir uns, warum war es nötig, dass er sie nötigte? Und das werden wir aus Markus nicht erfahren, aber... Wenn wir den Parallelbericht im Johannes lesen, dann ergibt sich daraus ein möglicher Grund, den ich auch für am wahrscheinlichsten halte. Denn dort lesen wir, dass dieses Wunder etwas Starkes bewirkt hat, in Johannes 6. Ich lese wieder nur kurz einen Vers. Wahrscheinlich wisst ihr das auch schon. Aber in Johannes 6, Vers 15 heißt es, Johannes Evangelium, Kapitel 6, Vers 15, da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Also dieses Wunder, das weckte in den Menschen Begehrlichkeiten und allgemein muss man ja sagen, wird euch das auch bewusst sein, es war damals diese Messias-Hoffnung da, dass ein König kommt, der sie befreit. Und gerade in Galiläa waren da sehr starke aufrührerische Bestrebungen, sodass ja auch verschiedene terroristische Gruppen dort entstanden sind. Und die Keimzelle war in der Regel immer in Galiläa. Und nun hatten diese Leute da einen Mann, der ihnen wundersam zu essen geben kann, der damit wirklich deutlich vor vielen Menschen eigentlich auch belegt hat, hey, ich bin der von Gott vorhergesagte Messias und natürlich auch, ja, das weckt natürlich auch die Gedanken, hey, mit dem können wir wirklich was reißen. Der kann uns sogar aus dem Nichts versorgen. Das ist der König, den wir haben wollen. Und ihr wisst natürlich, dass diese Hoffnung und auch dieser Wunsch in sich nicht richtig, sondern falsch war. Aber nicht nur die Menschen allgemein in Galiläa hatten diese Vorstellungen und diese Wünsche, sondern auch die 12 Jünger. Ja? Also die werden sehr begeistert gewesen sein von dem, was da auf einmal entstand und aufkeimte. Und um sie davor eben zu schützen, schickt der Herr sie fort. Hier ein kurzer Exkurs, denn der Ausleger wird hier stößt ja auf eine kleine Schwierigkeit auf den ersten Blick, denn er sagt ihnen, sie sollen nach Bethsaida vorausfahren. Wer aber den parallelen Bericht zur Speisung der 5000 in Lukas liest, wird sehen, dass dieses Wunder bei Bethsaida stattfand. Ja? Also erstmal, ist das ein Widerspruch? Zudem heißt es in Johannes 6, Vers 17, dass sie nach Kapernaum fuhren. Und so wie wir das heute rekonstruieren können, war Bethsaida ganz nördlich, etwa in der Mitte vom See, und Kapernaum war am Westufer des Sees. Und ein gutes Stück auseinander, also ein scheinbarer Widerspruch. Hierzu zwei Dinge. Erstens hat mich das erinnert, ich habe ja zu Ostern euch ein paar Dinge aus diesem Buch präsentiert, wo dieser Kriminalbeamte die Evangelien als Augenzeugenberichte untersucht. Und dort kam auch gerade dieser Punkt, es ist völlig normal, dass sich Augenzeugenberichte scheinbar widersprechen. Vielmehr, wenn ein Polizist Leute, Augenzeugen vernimmt und die passen in allem zusammen, dann spricht das dafür, dass die sich entweder absichtlich abgesprochen haben oder versehentlich vor dem Verhör zusammengekommen sind und eben ihre Berichte aufeinander abgestimmt haben. Es wäre völlig seltsam, wenn sowas gar nicht vorfallen würde. Und zum anderen gibt es mindestens zwei sehr plausible Erklärungen, wo ich mich tatsächlich bis jetzt für nichts entscheiden konnte. Immer wieder beim Nachdenken denke ich, ah, das wird sein, und dann denke ich mir doch wieder, ah, das wird sein. Die eine Möglichkeit ist, sie sind in der Nähe von Bethsaida, das ist klar, sie sind auf jeden Fall in der Einöde, und dass er eigentlich zu ihnen meinte, sie sollen einfach diese kurze Strecke bis zum Ort Bethsaida fahren. Dafür würde unter anderem sprechen, dass sie nur vorausfahren sollen und er nachkommen will. Dass sie dann aber vom Wind, von dem wir gelesen haben, auf den See hinausgetrieben wurden, unabsichtlich, und am Ende eben einfach weiterfuhren bis nach Kapernaum. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass es vielleicht sogar noch ein zweites Kapernaum gab. Ja? Bethsaida. Man muss dazu wissen, ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal gesagt habe, Bethsaida heißt einfach nur Fischhaus, und es ist also ein sehr naheliegender Ortsname um diesen See rum, wo sich alles um die Fischerei drehte. Und es gibt auch in der Nähe von Kapernaum noch kleine Dörfer, wo man nicht weiß, was das mal war. Und also Fischhaus, das könnte ähnlich damals gewesen sein wie heute Kirchberg. Wenn man heute im Navi Kirchberg eingibt, kriegt man, glaube ich, 36 Einträge über Deutschland. Oder ein anderes Beispiel, wenn ich euch nach Ebnath hier schicken würde, würdet ihr wahrscheinlich alle aufs Herzfeld fahren, weil wahrscheinlich die wenigsten wissen, dass zwischen Faxenfeld und Neuler noch ein winziges Ebnath ist. Also es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass es einfach noch ein Bethsaida gab. Also definitiv kein Widerspruch, der uns Sorgen machen sollte. Vielmehr ist das eigentlich sind diese Berichte über dieses Geschehen eigentlich sehr gute Beispiele für glaubwürdige Augenzeugen. Zum einen wegen diesen scheinbaren Widersprüchen, zum anderen ergänzen sie sich auch unabsichtlich. Ja? Gerade hier zum Beispiel, Markus will einfach nur sagen, dass er sie nötigte. Johannes sagt uns ein bisschen mehr, woraus wir auf einmal schließen können, warum er sie nötigte. Oder Markus macht auch in Vers 39 so eine nebensächliche Randbemerkung, dass sie sich ins grüne Gras setzten. Ja, das war nicht normal, dort gab es nicht immer viel grünes Gras. Nur im Frühjahr. Aber Johannes sagt uns, dass es im Frühjahr war. Ja, also es sind eigentlich sehr gute Augenzeugenberichte, die wir hier vorliegen haben, denen wir wirklich Vertrauen schenken. Damit Ende dieses Einschubs. Ja, Jesus will sie bewahren vor dieser revolutionären Bestrebung. Hatte ich ja gerade erklärt. Und das lehrt uns schon etwas. Ja? Der Herr bewahrt sie hier vor etwas, das ihnen zu schwer wäre. Vor etwas, das ihnen wahrscheinlich angenehm wäre, aber das sie in Wahrheit in eine falsche Richtung verführt hätte. Auf der anderen Seite schickt er sie aber in eine andere Prüfung. Eine Prüfung, die nach seinem göttlichen Urteil viel besser zu ihnen gepasst hat, die ihnen aber bestimmt weitaus unangenehmer war. Denn er wusste natürlich, was auf dem See für ein Wetter herrschen würde. Und so können wir hieran schon lernen, gerade wenn es um Prüfungen geht, der Herr schickt uns schon bewusst dorthin, wo nach seinem Urteil der richtige Platz für uns ist. Er bewahrt die Jünger vor dem, was ihnen zu schwer wäre, aber schickt sie in das, was er für angemessen erachtet, auch wenn die Jünger es wahrscheinlich auch für zu schwer gehalten haben. Er schickt sie in die passende Situation. Und das erinnert uns natürlich an den Vers aus 1. Korinther 10, Vers 13. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Eine Verheißung, der es oft ganz arg schwer fällt zu glauben, aber die eben in der Bibel steht und wir sie deshalb im Glauben annehmen können, einfach weil es Gottes Wort ist. Und diese Geschichte gibt uns nochmal ein Beispiel, das uns zeigt, wie solches wirklich stattfindet. Der Herr bewahrt vor dem, was zu schwer ist, aber schickt doch in Prüfungen, weil er Eifer dafür hat, dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Er hat Eifer dafür. Zwei Sachen, die zu diesen zwei Versen 45 und 46 noch gesagt werden können. Zum einen sollte man auch beachten, sie sind aus Gehorsam auf dem See gelandet, ja? Nicht aus Ungehorsam. Ja? Sie waren zwar scheinbar ohne Jesus dort, aber sie waren aus Gehorsam dort. Ja? Wenn ich natürlich aus Ungehorsam in Schwierigkeiten komme, muss ich mich natürlich auch hinterfragen, ob da noch etwas ist, worüber ich Buße zu tun habe. Aber wenn ich darüber Buße getan habe, kann ich natürlich auch das von da an als etwas sehen, was der Herr nun einfach verwendet, um an mir zu arbeiten. Ja? Also das bedeutet nicht, wenn ich aus Ungehorsam in Probleme gerate, ja, manchmal muss ich einfach mein Ungehorsam erleiden, die Konsequenzen. Aber David ist das beste Beispiel dafür, dass auch so entstandene Situationen Gott in seinen liebevollen Plan einwebt, um Gutes zu bewirken. Und das nächste noch, wir sehen, ja, Jesus verabschiedet die Menge. Ich frage mich ein bisschen, wie er das gemacht hat, eben tausende Leute, die eigentlich gerade eine Revolution starten wollen, zu sagen, geht jetzt bitte nach Hause. Aber er hat es getan und geht dann beten. Und er gibt uns damit auch das Paradebeispiel, wie man einer solchen Situation, die er als zu schwer für die Jünger erachtet hat, begegnet. Denn natürlich hat diese ganze Lage für die Jünger und für ihn aus menschlicher Sicht eine Versuchung bedeutet. Ja? Er wurde ja in allen Dingen versucht wie wir, er hat nur nicht gesündigt, aber er hat Versuchung erlitten. Und so geht er auf den Berg, um zu beten, und das ist das einzig Richtige, eben ja, die eigenen Gedanken vor Gott wieder ins Reine zu bringen, das Schlechte zurückzuweisen. Ich kann nicht ganz in Jesus reinschauen, wie weit die Versuchung ging und wo die Sünde beginnt. Ich weiß, es hörte auf vor der Sünde. Aber auf jeden Fall ist er uns das Vorbild. Er nimmt sich die Zeit in der Stille, um zu beten und die ganze Sache vor Gott zu bewegen. Weil er eben Mensch ist. Deshalb tut er es. Aber das nur einfach Randnotizen aus dem Text. Den Hauptpunkt, den ich in diesem ersten Punkt machen wollte, war, der Herr sucht die Prüfungen bedacht aus. Nun schauen wir uns das Zweite an, was ich mit euch betrachten will, nämlich was die Schwierigkeiten dieser Prüfung, in die die Jünger hier geführt wurden. Und die sind vielfältig. Ja, also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie wirklich sogar vom Wind auf den See hinausgespült wurden oder ob sie einfach auf der Fahrt in dieses Unwetter hineingesegelt sind. Wir lesen auf jeden Fall hier in Markus, dass sie beim Rudern Not litten und der Wind ihnen entgegenstand. Matthäus führt in seinem Bericht noch an, dass das Schiff von den Wellen Not litt, also sie wurden auch hin und her getrieben. Und Johannes beschreibt es mit den Worten, die See ging hoch und ein starker Wind wehte. Also schon eine kritische Situation. Ich denke, nicht so schlimm wie bei der Sturmstillung, wo die Wellen schon ins Boot schwappten, aber doch eine schwierige Situation. Und was auch betont wird, ist, der Wind stand ihnen entgegen. Ja? Und das heißt einfach, sie kamen nicht vorwärts. Und das wird auch daran deutlich, wir lesen hier in Vers 47, als es Abend geworden war, war das Schiff mitten auf dem See und Jesus allein auf dem Land. Also als es Abend war, waren sie schon mitten auf dem See. Das heißt, sie sind wahrscheinlich, also der Abend ging in diesem Sprachgebrauch bis 9. Ja, das ist noch ein bisschen komplizierter. Es gibt den ersten Abend von 3 bis 6 und den zweiten Abend von 6 bis 9. Auf jeden Fall, wir sind ja auf jeden Fall noch vor 9. Da sind sie schon mitten auf dem See. Aber dann lesen wir später in Vers 48, und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen. Das war die vierte Nachtwache, ging von 3 bis 6. Also wenn ich schätze, ja, sie mussten erstmal auf den See rudern, sie sind spätestens um 8 los und dann waren sie mindestens um 3 noch mitten auf dem See. Das heißt, mindestens 7 Stunden mitten in der Nacht im Unwetter auf dem See am Rudern und sie kommen einfach nicht voran. Im schlimmsten Fall noch völlig vom Kurs abgekommen. Also daran, das sind Aspekte dieser Schwierigkeit eben, ja. Lang andauernd diese Situation, vielleicht vom eigentlichen Kurs abgekommen, trotz größter Kraftanstrengung kommen sie nicht voran, es war Nacht, sie waren also müde, auch körperlich geschwächt. Dazu, Jesus war einfach nicht da, er war im Wald, ohne Jesus unterwegs, scheinbar ohne Jesus. Und dann erscheint da auf einmal etwas Furchterregendes auf dem See. Ja? Wir lesen dann ja, wie dann Jesus kommt und sie da nur irgendetwas sehen und zutiefst erschrocken sind. Ja. Sodass sie sogar schreien am Ende von Vers 49. Sie erschraken, heißt es in Vers 50. Also, das sind so die Eckpunkte der Prüfung, der Schwierigkeiten. Und das, ja, lässt es natürlich zu und animiert auch dazu, hier Analogien zu ziehen, ja, einen Transfer zu starten. Ja. Zum Beispiel, ja, vielleicht ja, kennst du es auch, dass man sich im Leben so fühlt, als wäre man vom Kurs abgekommen. Oder als würde man mit aller Kraft versuchen, voranzukommen und einfach stecken bleiben. Einfach nicht gegen die Umstände ankommen. In einer Situation stecken, die anstrengend ist, aus der ich raus will, aber ich komme einfach nicht heraus. Sei es bei der Arbeit, familiär, gesundheitlich. Es gibt ja alle möglichen Situationen. Und dann kommt Angst. Dann kommt Angst mit dazu. Da kommt etwas auf mich zu, das macht mir Angst. So wie bei ihnen auf dem See. Und auch hier kann man das natürlich. Natürlich ist es angebracht, hier sich auch zu fragen, okay, habe auch ich manchmal mit irrationalen Ängsten zu kämpfen. Ja? Von der Angst im Dunkeln über Angst zu spinnen bis zu sonstigen Dingen. Oder auch andere irrationale Ängste, wie der unbegründeten Angst vor tödlichen Krankheiten. Oder ja, es gibt ja alles solche Dinge, mit denen Menschen kämpfen, die bis hin zu Panikattacken führen. Habe ich Probleme mit Angst? Ja, oder scheinbar berechtigte Ängste? Ja, wie geht es weiter mit der Welt oder auch mit meinem Leben? Angst. Angst macht Prüfungen schwerer. Und dazu dann vielleicht noch das Gefühl der Müdigkeit, der körperlichen Schwäche. Und ich brauche niemandem sagen, dass es immer schwieriger wird, je länger eine Prüfung anhält. Und vielleicht hast du dich auch schon mal gefühlt, als wärst du gerade ohne Jesus im Boot. Nicht nur, als würde er hinten schlafen, sondern als wäre er schlicht nicht da. Als wärst du allein in diesem Sturm, Wind und Wellen ausgesetzt, schutzlos, hilflos. Ich denke, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, wird man Dinge finden, wo man sich damit identifizieren kann. Prüfungen. Schauen wir uns nun das Prüfungsergebnis der Jünger an. Auswahl der Prüfung, Prüfungsbedingungen, Prüfungsergebnis. Oder auch das Versagen in der Prüfung. Ja, wir lesen eben davon, dass, wie gesagt, irrationale Ängste hochkommen, übertriebene Ängste. Und dazu kommt, als sie dann sehen, dass es Jesus war, was lesen wir dann? In Vers 51, ab der Mitte. Und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich. Und das spricht eben davon quasi, als würde das heißen, damit hätten sie nie gerechnet. Also sie hätten nicht mit dem Herrn und nicht mit dieser Rettung gerechnet. Und zuletzt natürlich dieses Urteil, das gesprochen wird. Ja, auf sowas sollten wir achten. Es ist sehr selten, dass biblische Schreiber also hier spricht ja der Autor in Vers 52. Das ist sehr selten, dass sie das tun. Und das heißt, es ist ihm wichtig, das hier zu betonen. Wenn es da heißt, Vers 52, denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, sondern ihr Herz war verfinstert. Ja. Also das Urteil ist unverständig und verhärtet. Ja. Also ungenügend bis mangelhaft. Und eben auch, ja, dass sie eigentlich aus dem Wunder mit den Broten etwas lernen sollten, das ja noch keine 12 Stunden her war. Ja, allgemein wird in den Evangelien, auch viel in Markus, eben diese Trägheit der Jünger zu lernen betont. Schon bei der Sturmstillung war ein gewisser Tadel. In Kapitel 7 wird man nochmal etwas Ähnliches finden, bis es in Kapitel 8 zu einer regelrechten Standpauke kommt. Aber ich denke, jeder Christ wird bekennen und bekennen müssen, dass er sich in gewissem Maß damit identifizieren muss, ja. Dass es uns von Natur aus schwerfällt, zu glauben. Ja. An den unsichtbaren Gott und sein Handeln zu glauben und damit zu rechnen. Es fiel den Jüngern schwer, es fällt uns schwer. Und natürlich ist es angebracht, an dieser Stelle auch dann sich zu reflektieren und sich zu fragen, okay, wie sieht es bei mir aus? Wo sind Dinge, über die ich Buße tun sollte, die ich verändern sollte? Aber es kann natürlich sehr entmutigend sein. Ja? Und ich hatte gerade schon gesagt, jeder wird hier auf Entmutigendes stoßen. Und deshalb möchte ich nicht bei diesem Punkt jetzt bleiben. Ja, ja, wir können unsere Aufmerksamkeit darauf richten, dass, und es ist wahr, Gott hat den Anspruch und den Willen, dass wir ihm vertrauen. Ein Anspruch an uns. Aber darin mit verbunden ist noch etwas anderes und das sollte uns ermutigen. Nämlich, das bedeutet, dass der Herr auch den Anspruch an sich hat, ein vertrauenswürdiger Gott zu sein. Und das sollte wieder ermutigen. Gott will, dass wir vertrauen und will dann auch vertrauenswürdig sein. Da ist wirklich ein Gott, der es wert ist, auf ihn zu vertrauen. Auch das wird deutlich an mehreren Stellen. Ja, eine sehr deutliche ist Psalm 50, Vers 15. Und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Eine Verheißung. Rufe mich an und ich will, spricht hier Gott der Herr, ich will dich retten und du sollst mich ehren. Eine Verheißung und in Psalm 25, Vers 3 eine allgemeine Aussage, gar keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt, spricht hier David. Gar keiner, der auf dich harrt. Das waren Psalm 50, Vers 15 und Psalm 25, Vers 3. Und deshalb finden wir auch oft so Ermutigungen wie Psalm 32, Vers 10. Der Gottlose hat viele Plagen, wer aber dem Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Ich könnte noch eine Weile weitermachen, solche Verse vorzulesen. Es ist dem Herrn wichtig, der Herr hat Eifer dafür, dass wir ihm vertrauen. Und deshalb will er vertrauenswürdig sein. Nun muss ich an dieser Stelle natürlich dann auch, oder muss auch gesagt werden, dass dieses Vertrauen natürlich nicht einfach im Vertrauen in einer Notlage beginnt und endet. Ja, das ist euch bewusst. Ja. Es beginnt viel früher, viel existenzieller, viel tiefergehend. Es beginnt erstmal bei der Frage, worauf vertraust du eigentlich, wenn du dich fragst, warum Gott dir eigentlich helfen sollte? Dich annehmen sollte? Oder vielleicht etwas deutlicher gesagt, warum Gott dich annehmen und einmal in den Himmel lassen sollte. Was gibt dir die Zuversicht zu erwarten, dass du in den Kreis dieser Gesegneten gehörst und nicht zu den Gottlosen, von denen wir gerade im Psalm 32 gelesen haben? Von denen es heißt, sie haben viele Plagen. Ja. Vertrauen beginnt früher. Vertrauen beginnt bei der Frage, vertraue ich auch, dass Gott mich zu seinem Kind gemacht hat. Wie es eben in Johannes 3, Vers 36 heißt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes 3, Vers 36. Hiermit beginnt jedes Vertrauen, Glauben oder Vertrauen, beides. Vertrauen, ich bin von Gott angenommen, nicht weil ich gerecht bin, sondern weil Jesus sein Leben für mich gegeben hat und ich durch ihn gerecht bin, weil er mir meine Schuld abgewaschen hat, die nicht geleugnet werden kann, dass sie da ist. Dass in mir mehr Gottlosigkeit als Heiligkeit steckt von Natur aus. Mehr Gottes Ferne als Gottes Nähe. Aber weil Jesus starb, und hier beginnt das Vertrauen, kann ich sagen, und ich bin ein Kind Gottes. Ich kann mich angesprochen fühlen, wenn in der Bibel von Heiligen die Rede ist. Nicht weil ich so heilig bin, aber weil ich durch Jesus geheiligt bin. Hier beginnt Glaube und Vertrauen. Und von hier aus geht eben dann auch der Schritt weiter, wie es in Römer 8, Vers 32 dann heißt. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und diese Logik war Paulus wichtig. Ja? Also das hat er eigentlich schon in Kapitel 5 im Römerbrief gemacht. Ja? Ihr kennt die Stelle. Ja, ich muss aufschlagen. Römer 5. Wenn er dann immer wieder betont, den Christus, Römer 5 ab Vers 6, den Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Und dann beginnt er richtig, dieses Argument aufzubauen. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht errettet werden? Also diese Logik, wenn Gott uns damals, als wir völlig fern von ihm waren, so geliebt hat, dass er seinen Sohn, sein Wertvollstes gegeben hat, dann kann ich folgern, dass er mich auch jetzt liebt. Und dann eben in Kapitel 8, und wenn er mir das gegeben hat, dann kann ich auch daraus folgern, dass er mir andere Dinge geben wird, die zu meinem Besten dienen. Der Herr hat den Anspruch an sich, ein vertrauenswürdiger Gott zu sein. Für die, die durch Jesus reingewaschen und seine Kinder geworden und unter seiner Liebe sind. Und das soll uns ermutigen. Ja. Also viel mehr wird es bringen, wenn wir mit diesem Gedanken hier rausgehen, als mit dem Gedanken, ich vertraue so wenig. Ja, auch das ist manchmal nötig, aber der Gedanke an die Vertrauenswürdigkeit Gottes ist das, was das Vertrauen weckt. Und damit möchte ich nur noch fortfahren, indem wir wieder in Markus 6 blicken. Indem wir jetzt ja, auf das blicken, was nötig ist, um die Prüfung zu bestehen. Ja. Denn wir sehen auch hier Dinge, worauf... Ja, wir sehen ja, die Jünger wurden gerettet, oder? Sie wurden gerettet. Und im Nachhinein, und eben das soll ermutigen, wenn man in einer Situation, in der man hätte vertrauen sollen, in der der Vertrauen gefordert war, am Ende eben nicht vertraut hat, dann heißt das erstens nicht, dass das Schiff untergehen wird. Aber auf der anderen Seite fordert es auch heraus, zurückzublicken und zu schauen, hey, und das einfach zu sehen, wie Gott da war und gerettet hat. Und das wollen wir jetzt bei den Jüngern machen. Und jeder kann das natürlich auch heute Mittag bei sich selber machen. Was war bei den Jüngern? Ja. Zum einen möchte ich darauf hinweisen, wir haben ja eigentlich nicht nur ein Wunder, wir haben mindestens drei. Maximal 5. Mindestens 3 Wunder. Und das erste, gut, das ist ein bisschen umstritten, aber das erste, worauf ich hinweisen muss, finden wir in Vers 48. Und er sah. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten. Es war mitten in der Nacht, sie waren wissen wir aus Johannes, schon über die Hälfte des Sees hinaus, aber noch ziemlich mitten auf dem Wasser. Es waren Unwetter, aber der Herr sah sie. Und selbst wenn es vielleicht auch für einen nicht göttlichen Menschen möglich gewesen wäre, dieses Boot zu sehen, das weiß ich nicht, ich war dort noch nie, so wissen wir doch, dass es seine göttliche Allwissenheit war, die ihn befähigt hat, auch ihre Not zu sehen, die äußere und die innere. Jesus sah sie. Natürlich waren hier die Jünger ein bisschen in einer Disposition. Sie hatten noch nicht so viel erkannt von der Gottheit des Herrn, neben von seiner Allwissenheit. Klar, sie hätten dieses Vertrauen auf den Gottvater haben können. Aber wir dürfen es mindestens seit Matthäus 28, Vers 20 wissen, wenn er selber gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Er hat es gesagt. Und so dürfen auch wir wissen, er sieht uns. Ich bin nicht in meiner Situation, weil ich vergessen wurde, weil ich irgendwie hinten runtergefallen bin als Kollateralschaden oder solches. Oder weil ich mich durch Sünde disqualifiziert habe. Der Herr sieht. Und dann das nächste, ja, das eigentliche oder das bekannteste Wunder aus diesem Abschnitt. Der Herr geht auf dem Wasser zu ihnen. Denken wir da ein bisschen drüber nach. Ja. Auch hier, ich muss sagen, wenn ich an dieses Wunder gedacht habe, habe ich eigentlich immer eher so ein Bild im Kopf gehabt von so einem schönen, klaren See an einem hellen, sonnigen Tag, auf dem dann der Herr läuft. Aber nein, so war das gar nicht, sondern dieser See war aufgewühlt, da waren Wellen, da war Wind. Aber in irgendeiner Form sind Wind und Wellen dem Herrn wahrscheinlich ausgewichen. Ich glaube nicht, dass er sie da durchkämpfen musste. Nein, sie mussten dem Herrn in irgendeiner Form Platz machen, dass er dort durchlaufen konnte. Da die Umstände, gegen die sie nicht mal zu zwölft mit dem Boot angekommen sind, trotzte der Herr zu Fuß. Das, was die Jünger völlig außer Gefecht gesetzt hat und am Vorankommen hinderte, hinderte den Herrn nicht, zu ihnen zu kommen und ihnen zu helfen. Und auch das ist schön zu wissen. Auch meine Umstände, egal wie unumkehrbar sie wirken und auch wenn sie selbst verschuldet sind, hindern den Herrn nicht, zu mir in meine Situation helfen zu kommen, wenn es an der Zeit ist. Sie hindern ihn nicht. Er hat Wege, wo wir keine sehen. So kommt er zu ihnen. Ja, auch eine interessante Sache. Also wir sehen hier erstmal, hier steht in Vers 48, das überliefert nur Markus, die letzten Worte von Vers 48, und er wollte bei ihnen vorübergehen. Komisch, oder? Warum? Nun, englische Übersetzungen sind hier nicht ganz, also deutsche übersetzt eigentlich immer ungefähr so, englische nicht immer so. Und manche übersetzen es auch mit, und er kam an ihre Seite. Es wirkt mir, als ob er einfach wollte, dass sie ihn sehen. Und als wollte er schon diese Reaktion erstmal abtesten. Aber er wäre gewiss nicht vorbeigelaufen, wenn sie ihn nicht gesehen hätten. Aber er wollte, dass sie ihn sehen. Ja, das gehörte wohl auch zur Prüfung, wie sie darauf jetzt reagieren. Und einfach interessant und auch eine Beobachtung, die wir uns mitnehmen können, das, was sie in diesem Moment am meisten erschreckte und am meisten Angst machte, war eigentlich das Handeln des Herrn, als durch das er sie rettete. Auch interessant, oder? Das, was ihnen Angst machte, diese zu fürchtenden Aussichten, da steckte nicht nur der Herr dahinter, sondern das war er selber auf dem Weg, sie zu retten. Auch eine Sache, die zu Analogien anregt, was ich aber jedem selbst überlassen will. Und dann das letzte Wunder, das wir hier in Markus finden. Also wir lesen dann ja, wie sie erstaunten und so weiter, das haben wir ja schon betrachtet. Und was wir auch nicht auslassen sollten, eben diesen Satz vom Herrn an sie in ihrer Not. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und dieses Ich bin's, fürchtet euch nicht, das wird auch in allen Berichten genannt. Das ist, was uns Mut geben soll. Hey, der Herr sagt, ich bin's, fürchte dich nicht. Ich bin da, ich komme dir zur Hilfe. Fürchte dich nicht. Und dann eben Vers 51, und er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich. Also eine weitere Sturmstillung. Das, was sie bis dahin völlig außer Gefecht gesetzt hat, nahm er in einem Moment weg. Er stillte den Sturm, der sie behinderte. Und möglicherweise ging das Wunder noch weiter. Ich sage möglicherweise, weil sich hier nicht alle einig sind, auch wenn ich schon eher denke, ja. Wir lesen nämlich in Johannes noch Folgendes. Johannes Kapitel 6 wieder. Johannes Evangelium Kapitel 6. Dort heißt es, Vers 21, oder ich lese ab Vers 20, Johannes Evangelium 6, 20 und 21. Er aber sprach zu ihnen, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn in das Schiff nehmen und zugleich war das Schiff am Land, wohin sie fahren wollten. Ja. Erstmal der erste Teil, da sind wieder die englischen Übersetzungen, geben oft mehr ein. Also sie wollten, ja, sie nahmen ihn gern ins Schiff. So kann man das auch wiedergeben. Und sogleich war das Schiff am Land. Ja. Hier auch kann unterschiedlich übersetzt werden, aber es suggeriert schon, dass dieses Schiff mit einem Moment wundersam an Land geriet. Ja, sie mussten nicht den restlichen Weg voll rudern, sie waren auf einmal da. Manche sagen, okay, es kann auch den Sinn tragen quasi, dass sie im Nu an Land waren, also dass einfach der Rest sich wie von selbst gerudert hat. Aber es ist sehr naheliegend. Aber auf jeden Fall sehen wir, der Herr beendete ihre Not. Und nahm ihnen vielleicht noch die restliche Arbeit ab. Und auch hier einfach, dass wir uns das mitnehmen. Der Herr ist jederzeit fähig, jeden noch so großen und schweren, mich außer Gefecht setzen und vom Kurs abbringenden Sturm zu beenden und mich an das Ziel zu bringen. Das vielleicht ein anderes ist, als ich ursprünglich hin wollte. Kapernaum. Und diese Dinge wollen wir uns, sollten wir uns, können wir uns als Ermutigung zum Vertrauen in zukünftige Prüfungen oder gegenwärtige Prüfungen mitnehmen. Der Herr sieht, der Herr ist fähig, jederzeit zu kommen, der Herr ist fähig, jederzeit zu beenden. Vielleicht früher, als ich damit gerechnet habe. Und ja, er hat Eifer dafür, mir Vertrauen beizubringen. Zum Schluss möchte ich noch in den Matthäus-Bericht steigen. Matthäus 14. Ja, auch Matthäus berichtet uns diese Begebenheit, aber Matthäus berichtet uns noch etwas, was Markus und Johannes nicht berichten. Ja. Vielleicht berichten es die anderen nicht, um nicht eine Person hervorzuheben. Vielleicht berichten sie es nicht, weil sie es als für nicht nötig erachtet haben. Aber auf jeden Fall berichtet uns Matthäus, dass noch etwas passierte, als Jesus gekommen war und sie ihn erkannt hatten. Nämlich war es so, dass Petrus sich das schon sofort zu Herzen nahm. Ja. Petrus erkannte, hey, wenn der Herr das kann, dann kann er alles. Und wenn das mein Herr ist, dann kann er auch mich befähigen. Und so lesen wir in Matthäus 14, ich lese ab Vers 27 wieder. Matthäus 14, 27. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Also die Situation, von der wir bisher geredet haben. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir aufs Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Petrus nahm sich zu Herzen. Petrus sah, hey, er kann alles. Und er kann auch mich befähigen. Aber er hatte auch schon einen Blick dafür, wer er ist und wer Jesus ist. Deshalb bat er um einen Befehl. Herr, befiehl mir, aufs Wasser zu gehen. Denn wenn ich nach deinem Befehl handle und dir vertraue, dann kann ich alles. Und so befiehlt der Herr und er geht aufs Wasser und er geht ein paar Schritte. Es funktioniert. Aber ja, er sieht Wind und Wellen, er bekommt Angst, er fängt an zu sinken. Er ruft um Hilfe und der Herr rettet ihn. Und diese Geschichte gibt uns nochmal mindestens 3 Ermutigungen mit. Zum einen, wenn wir dem Herrn vertrauen und sein Wort befolgen, können wir, oder je nachdem wie wir sehen, der Herr durch uns großartige Dinge für den Herrn vollbringen. Das sollte ermutigen. Ermutigen, nach Vertrauen zu streben. Aber, und das sollte uns auch ermutigen, schon den Aposteln fiel das echt schwer. Obwohl er gerade gesehen hat, wie Brot vermehrt wurde und Jesus auf dem Wasser ging. Und selbst ihm fiel es schwer, dieses Vertrauen aufrechtzuerhalten. Also lassen wir uns nicht entmutigen, wenn wir auch merken, wir sind echt schlecht darin, dem Herrn zu vertrauen. Aber auch zuletzt, obwohl er sich fürchtet, lässt Jesus ihn nicht absaufen. Und Jesus lässt auch uns nicht absaufen, wegen zu kleinem Vertrauen. Er tadelt ihn zwar, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ja, es wäre besser gewesen, wenn er mehr geglaubt hätte. Aber das heißt nicht, dass der Herr ihn jetzt dafür verurteilt, straft und unter Wasser kommen lässt. Nein, er zieht ihn raus. Und dann möchte ich nur noch zusammenfassen. Gott hat Eifer dafür, dass seine Jünger ihm vertrauen. Er schickt uns deshalb in ausgewählte Prüfungen, die manchmal sehr herausfordernd, schwierig, überfordernd sein können. Unser natürliches Herz tut sich immer schwer, dem Herrn zu vertrauen. Aber der Herr sieht dich, kann dir helfen und wird dir zu seiner Zeit und auf seine Art helfen. Und wenn wir lernen, dem Herrn zu vertrauen, kann der Herr Großes durch uns tun und bewirken. Darum nehmen wir uns noch die Fragen mit: Wo in meinem Leben bin ich gefordert, jetzt zu vertrauen? Wo hatte ich Situationen, wo ich vielleicht nicht vertraut habe, aber im Nachhinein die Rettung des Herrn sehen kann? Wo neige ich zu Negativität? Und wie würde sich Vertrauen jetzt in meinem Leben praktisch auswirken? Bin ich irgendwo gefordert, auszuharren und Hoffnung zu bewahren? Oder bin ich gefordert, an einer Sache dran zu bleiben, bei der ich Gefahr laufe, aufzugeben? Oder würde mich Vertrauen vielleicht eher dazu bringen, etwas Neues zu beginnen für den Herrn? All diese Fragen dürfen wir uns stellen, dürfen wir uns mitnehmen. In dem Bewusstsein, der Herr hat, er will, dass wir vertrauen, aber er will auch selbst vertrauenswürdig sein für seine Kinder, die er sich selbst erkauft hat. Amen.